When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayats.
Hey, hey, frohes Neues allerseits. Auf das 2023 ganz großartig wird, denn es ist unser Jubiläumsjahr. Yes, unser Geisterjäger wird im Juli 50 Jahre alt. Wer hätte das gedacht? Und wir haben in den nächsten Monaten ganz viele Specials und Überraschungen für euch vor. Aber im Podcast geht's heute um eine ganz, ganz andere Frage.
Also Zombies gibt's. Ich habe immer in allen meinen Vorträgen habe ich gesagt, das ist Unsinn, das gibt's nicht. Aber ich habe das Bessere gelernt 2010 nach den großen Erdbeben auf Haiti.
So, Zombies gibt's also. Zumindest behauptet das der Ethnologe Henning Christoph, Leiter des Soul of Africa Museum in Essen. Da war ich nämlich mit Sinclair-Autor Oliver Müller in der Ausstellung Voodoo Rainbow. Und dort haben wir eine kleine Reportage gemacht zu all den Mythen rund um Voodoo, Magie und natürlich auch Zombies, die wir unter anderem auch von John Sinclair kennen. Aber wisst ihr was? Ihr kennt das, ne? Ein Sinclair-Podcast wäre kein Sinclair-Podcast ohne die Sinclair-News. Wie gesagt, wir haben Jubiläumsjahr und ich hatte ja schon am Anfang des Podcasts gesagt, es wird in den nächsten Monaten viele Überraschungen, Fanprodukte und Events geben, die jedes Fanherz höher schlagen lassen werden. Und wir legen einfach mal direkt los. Und zwar kommt am 27. Januar die Hörspielfolge 158 Londons Gruselkammer Nummer 1 auf den Markt. Das alleine ist zwar geil, aber jetzt nicht die spektakuläre News. Der Schauplatz der Geschichte ist das Dark Dungeon, in dem die schrecklichsten Szenen der Londoner Geschichte nachgespielt werden. Nicht nur von Schauspielern, sondern auch von Wachsfiguren. Ah, und jetzt kommen die News. Da dachte sich nämlich unser Hörspielmacher Dennis Erhardt, dass das doch die perfekte Steilvorlage wäre, um unseren Lieblings-Fanshop-Betreiber wieder ins Spiel zu bringen. Ihr wisst, von wem ich rede. Es geht natürlich um Jörn Brohm von dergeisterjäger.de. Genau, und der hat anlässlich dieser Folge den Homunculus, den wir ja schon in den letzten Folgen als fiesen Widersacher von John kennenlernen durften, als Figur designt. Also Jörn hat sich hingesetzt, hat sich diese Figur erdacht, natürlich auf Anfrage von Lübbe, initiiert von Hörspielmacher Dennis Erhardt und schwupps kann man den Homunculus im Fanshop erwerben. Wenn ich also ihr wäre, dann würde ich jetzt direkt auf dergeisterjäger.de gehen, mir das Hörspiel vorbestellen und die Figur des Homunculus gleich mit. Und Jörn ist natürlich auch im neuen Hörspiel, was Ende Januar erscheint, zu hören. Damit hat der liebe Jörn mir eins voraus, nämlich zweimal bei einem Sinclair-Hörspiel mitzuspielen. Aber es ist ja so wie Achterbahnfahren. Wenn man einmal angefangen hat, Papa, Mama, darf ich nochmal? Naja, Amy, sei einfach mal genügsam. Das war's erstmal von den Sinclair News. Wenn ihr aber immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann geht doch einfach auf johnsinclair.de oder checkt uns auf Instagram oder auf Facebook oder auf TikTok oder auf YouTube und da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Die Die-Hard-Fans wissen, wovon ich spreche. Voodoo-Land, Zombies auf dem Roten Platz und. Das Thema Voodoo und Zombies ist dem Sinclair-Fan nicht fremd. Also woher kommt denn die Faszination des Voodoo? Und was ist dran an den Mythen und der Magie? Diese Frage haben sich Sinclair-Autor Oliver Müller und ich uns gestellt und haben uns nach Essen aufgemacht ins Soul of Africa Museum, wo gerade die Ausstellung Voodoo Rainbow läuft. Und empfangen wurden wir dort vom Leiter des Museums, Henning Christoph. Und ganz ehrlich, wir sind eingetreten in eine andere Welt. Meine Lieben, ich bin mitten in Essen und es ist eigentlich so, dass ich irgendwo kurz hinterm Bahnhof in der Stadt stehe und würde niemals denken, dass hier ein Museum sein könnte und dass es hier um Voodoo gehen könnte. Hier ist so ein Haus und da sind zig Plakate an den Fenstern geklebt, aber Das könnte auch irgend so ein geheimer Ort sein. Man weiß es nicht. Bei mir ist auf jeden Fall Sinclair-Autor Oliver Müller. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass du hier bist mit mir in Essen.
Sehr gerne.
Hast du schon mal Romane mit Voodoo selbst überlegt zu schreiben oder wolltest du schon immer so einen schreiben? Weil Sinclair ist ja nicht weit weg von, ne? Voodooland, denke ich jetzt gerade, ist einer der bekanntesten Voodoo-Romane im John Sinclair-Universum. Bist du selbst interessiert? Hast du Bock auf sowas?
Also ich interessiere mich dafür. Als Romanthema hatte ich es bisher noch nicht im Kopf. Aber wenn wir nochmal rauskommen, dann könnte das gut sein.
Bin ich mal gespannt. Also wir warten jetzt auf den Christoph Henning, der uns führt. Das ist der Chef von diesem Museum, der ist Ethnologe. Und der kann uns ganz viel über die Geschichte des Voodoo erzählen und führt uns so ein bisschen durch die Ausstellung, die zum Thema hier jetzt gerade stattfindet. Wir haben es geschafft. Wir sind im Soul of Africa Museum. Ich habe hier gerade geklingelt. Das war so lustig. Unten an der Tür stand: Bitte klingeln, 5 Minuten warten oder eine Handynummer anrufen. Also nicht wie bei normalen Museen, man geht da rein, riesengroße Tür. Und jetzt stehe ich hier, bei mir ist der Leiter des Museums, Henning Christoph. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, Henning Christoph, nicht? Also ich bin Ethnologe, Filmemacher, Fotojournalist, nicht? Und beschäftige mich mit dem Thema Voodoo und afrikanische Religion seit 53 Jahren.
Wow. Wie bist du zu dem Thema gekommen und warum hast du dich für dieses Thema interessiert?
Das fing bei mir an als ein Kind. Nicht? Mit den Tarzan-Filmen. Tarzan hat mich nie interessiert, was die Stämme so unten um ihn herum machten. Und so war das dann auch das Einzige, was ich studieren wollte, wo ich auf die Uni kam, war Ethnologie und Afrika. Und in Voodoo bin ich ganz zufällig reingekommen. Auf einer Reportage, die ich machte für Geo. Da hatte ich es erst mal begegnet. Das hat mich fasziniert und seit dann nicht mehr losgelassen.
Nein. Dann würde ich sagen, Oliver, lass uns mal auf die Suche gehen. Hier gucken, wir sind hier, vor mir ist eine riesengroße Vitrine, die leuchtet mich so an mit ganz vielen Fetischen drin. Dazu wird Henning uns bestimmt noch gleich was erzählen, aber ich finde es hier gerade schon, man kommt hier rein und man ist direkt in dieser Welt. Was meinst du, Oliver?
Ja, man weiß gar nicht, wo man hingucken soll. Also es ist wirklich eine Menge an allen Wänden, Bilder, Ausstellungsstücke, sehr interessante. Inklusive, ich glaube, es ist eine Hyäne, die mich von oben her anblickt.
Spannend. Also würde ich den Henning jetzt mal bitten, einfach mal uns zu führen, bevor wir hier irgendwelche komischen Schlüsse ziehen und keine Ahnung haben.
Ja, dann will ich erst mal eine Frage stellen an euch. Was bedeutet Voodoo für euch?
Soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay. Voodoo ist eine Religion, wo, soweit ich weiß, Loas beschworen werden, die Ahnen sozusagen, um das Leben dieser Menschen, die der Religion angehören, zu leiten. Und sie folgen, also soweit ich weiß, ist das wirklich Ahnenmagie. Also das heißt Magie, nicht nur Magie gehört dazu, aber es geht, glaube ich, gar nicht nur so sehr um Magie, sondern um Spiritualität. Das ist das, was ich über Voodoo weiß, aber vielleicht bin ich auch da falsch. Was ist mit dir, Oliver?
Voodoo ist ein Wort, was sofort für einen Autor natürlich gewisse Inspirationen auslöst. Man kennt bestimmte Filme oder Bücher. Und ich bin gespannt, ob das, was man daraus kennt, wirklich der Realität entspricht oder ob es einfach ganz anders ist.
Ja, nun bin ich natürlich komme aus der pharaonischen Mythologie und von daher ist für mich das jetzt nicht so unnormal. Arbeite selber sehr viel auch damit und von daher interessieren mich die Zusammenhänge, die ja auch bestimmt zwischen Nordafrika und Westafrika interessieren.
Ja, Amy, du warst näher dran. Nicht? Also aber deine Beschreibung Voodoo mit Loas und so war Haiti. Und Haiti ist nur ein Aspekt. Olli ist so das, was die meisten sagen. Zombies, Puppen mit Nadeln. Und dieses Bild von Voodoo kam in der Zeit, wo die Amerikaner die Haiti besetzt hatten, von 1915 bis 1934. Auch die Zeit, wo die ersten Horrorfilme gemacht worden sind und die ersten Romane geschrieben worden sind. Ne? Die waren natürlich alle falsch. Ne? Also die Voodoo-Filme, ich habe hier eine Filmkarte von 1943, für einen Voodoo-Film I Walked with a Zombie. Das ist natürlich reine Erfindung, das ist alles Blödsinn. Und die Voodoo-Puppen mit Nadeln, die kommen nicht aus Haiti oder Afrika, die kommen ursprünglich aus England. Ich habe eine hier, die heißen Puppets.
Haben die Engländer wieder alles versaut, ja?
Die Engländer haben das gemacht. Ihr seht, hier ist eine Wachspuppe mit Nadeln drin.
Darf ich grapschen oder eher
ganz vorsichtig rein. Das da. Siehst du die Nadeln?
Mhm. Nein, die liegt in so einer kleinen Schatulle?
Ja, in einem Sarg.
Ja, auch noch.
Und ja, die heißen Puppets und das gibt es nicht in Haiti und das gibt es auch nicht in Afrika. Das ist reine europäische Hexerei.
Und wie kam es dann dazu, dass man das mit Voodoo assoziiert hat?
Ja, weil die Besatzer damals von Haiti waren natürlich nicht sehr, konnten nicht richtig forschen, nicht, kamen nicht richtig rein in die Kulte, war ziemlich versteckt. Nicht? Voodoo ist eine westafrikanische Religion. Ich komme ursprünglich aus Benin und heute findet man das in Ghana, Togo, Benin und Teil von Nigeria. Und das Wort Voodoo kommt aus der Sprache der Fon, die Hauptethnie in Benin, und bedeutet einfach nur Gott. Und es gibt einen Schöpfergott in Voodoo, Sonne und Mond, nur der Schöpfergott ist zu weit weg. Ich kann nicht direkt mit ihm kommunizieren. Aber der Schöpfergott hat 401 Kinder. Das sind Himmelsgottheiten, Erdgottheiten und Wassergottheiten. Und mit denen kommuniziert man, das sind die Botschafter. Und so konnte man in der Diaspora alles sehr schön verstecken hinter den katholischen Glauben, weil es ist ähnlich strukturiert wie der katholische Glauben, nicht? Wo man auch nicht mit den Schöpfer spricht, man spricht mit den Heiligen und mit Maria, die Botschaft weitergeben sollen. Ne? Deswegen waren die Sklaven, die in die katholischen Kolonien kamen, die ging es ein bisschen besser. Die konnten alles verstecken hinter den katholischen Glauben. In den evangelischen Kolonien war es ein bisschen schwieriger. Da musste alles ganz anders gemacht werden. Aber das zeige ich euch noch alles, wenn wir hier durchkommen. Nicht hier in den ersten Raum ist das echte alte Voodoo. Ne? Mit den Göttern und die verschiedenen Figuren, die man nimmt für Heilung und Schutz und Magie. Und wie gesagt, der Schöpfergott hat 401 Kinder. Hier haben wir einige der Götter. Hier oben sieht man Sakpata, der Pockengott, der Gott, der Krankheiten bringt und auch wieder heilt. Und er sieht einen Besen daneben. Mit diesem Besen kann er Krankheiten verstreuen. Er kann eine Pandemie, zum Beispiel wie Corona, verstreuen. Er kann es auch wieder damit wegfegen.
Also, wollen wir mal schnell machen.
Diesen Teil von, ja, man bestraft Menschen für die Fehler, die sie gemacht haben. Fehlverhalten. Ne? Und man glaubt in den Voodoo-Gebiet, also, dass Corona von Sakpata bestreut wurde. Dann gibt es andere Götter wie Shango, der Blitz- und Donnergott. Ne? Ein sehr mächtiger Gott, eine Himmelsgottheit, nicht? Der auch Diebe bestraft oder Menschen, die irgendwas gegen die Norm gemacht haben. Nicht? Und wenn es ein Gewitter gibt, da geht Priester raus mit so einem Apparat hier. Das sind 3 Femurknochen und dran gebunden sind kleine Kalabassen mit Schießpulver. Nicht? Und er kann damit den Blitz lenken auf einen Dieb. Nicht? Und nach einem Gewitter wird man immer Menschen auf der Straße finden, die vom Blitzschlag getötet worden sind.
Krass.
Ogun, der Gott des Metalls und Krieges, nicht? Auch ein sehr mächtiger Gott. AG, der Gott der Landwirtschaft und Heilpflanzen. Na, hier ein sehr wichtiger Gott, Legba. Legba ist der jüngste Sohn des Schöpfergottes, der Himmelsbote. Nicht? Und er ist derjenige, nicht, mit dem man als erstes kommunizieren muss, immer zu einem der anderen Götter geht. Nicht, man muss immer opfern, man muss sich immer gut stellen mit ihnen. Er ist auch der Wächter der Kreuzungen. Nicht, und man sagt, nicht jeder von uns steht an einer Kreuzung jeden Tag, wo wir uns entscheiden müssen, welchen Weg wir gehen. Nicht, und er berichtet den Schöpfergott jede Nacht, was wir am Tag so angestellt haben.
Gibt es auch Frauen? Also gibt es auch weibliche Göttinnen?
Ja, ja, ja. Also im nächsten Raum gehen wir zu einem ganzen weiblichen Kult. Nicht. Aber hier, so die Hauptgötter hier in den alten Voodoo, nicht, sind alle männlich. Ne? Und da sieht er hier sehr viele Figuren mit Sachen dran befestigt. auch Flaschen und die heißen Boccio. Boccio, Cio heißt der Korpus, der Körper, Bo heißt die Macht, die appliziert ist. Nicht? Also hier zum Beispiel ein Telefon-Boccio.
Was ist das denn? Also das musst du mir jetzt erklären, ein Telefon-Boccio.
Ja, wenn ich einen ganz eiligen Wunsch habe an die Götter, dann gehe ich zu einem Priester, der sowas hat. Mhm. Und puss in diese Trillerpfeifen, so kriege ich die Aufmerksamkeit der Götter. Spreche ich meine Botschaft ins Mobiltelefon rein, geht es viel schneller nach oben.
Und also sind in der Fortschrittlichkeit schon angekommen, ja?
Ja, Voodoo passt sich immer an, nicht? Und an die Bedürfnisse der Menschen.
Ne? Kann man das anfassen, diese Flasche, oder ist das irgendwie?
Nee, das ist ein Boccio, das ist hier oben. Ich kann mal Ihre Hand hier hinführen.
Ganz langsam. Das ist wie ein Kopf. Also es fühlt sich
zwei Figuren. Und Schlösser und sowas. Hier kann ich auch meinen Wunsch einschließen. Die Trillerpfeifen. Das wird nicht lange dauern, bis da auch ein Tablet oder ein kleiner Computer dran hängt.
Ne? Wir machen demnächst Instagram für die Götter.
Ja, das wird es alles geben. Nein. Und hier ganz oben ist ein Fußball-Boccio.
Auch.
Die sind sehr wichtig in Fußballspielen. Nicht? Also hier kann ich ein Spiel beeinflussen. Das ist ein Korb hier, ein offener Korb, wo ich ein Tor öffnen kann. Und am Rücken hat er einen geschlossenen Korb, dass ich das Tor schließen kann. Und hier in der Vitrine, wenn man sich hier umdreht, nicht? Hier unten, hier ist ein Fanartikel. Diese Figur, dieser Boccio, nicht? Hat zwei Gesichter. Mhm. Also dass er der Spieler hinten und vorne gucken kann. Und wenn ich jetzt einen Spieler von der Gegenseite einschließen möchte, da sind die Schlösser dran. Ich kann ihn einschließen. Wenn ich meinen eigenen Spieler Kraft geben möchte, da ist eine Zündkerze dran. Ich zünde die Zigarette an, da springt die Zündkerze an. Mein Spieler hat wieder Power.
Wow. Ja.
Und das ist alles sehr, sehr kreativ. Und in Voodoo-Zeremonien geht immer um Heilung und um Schutz. Und es ist sehr wichtig in einer Voodoo-Zeremonie, dass Menschen in Trance gehen. Nicht? Trance, der Zustand, wo die Seele den Körper verlässt. Ein Gott steigt in die Person ein. Der Mensch wird zu Gott auf eine bestimmte Zeit. Ich habe hier zwei Fotos. Können wir mal hingehen?
Wir sollten mal so ein Boccio für John Sinclair, so ein Fan-Boccio für John Sinclair machen. Was meinst du, Oliver?
Ich habe gerade überlegt, ob es einen gibt für Autoren, wo ich mich dran wenden kann, wenn ich Inspiration brauche.
Da muss ich mal überlegen, es gibt bestimmt etwas. Da sehen Sie hier dieses Bild, ein Mann, der sich ein Messer quer durch den Kopf gerammt hat. Das war eine Beerdigung von einem sehr mächtigen Voodoo-Priester, wo man Angst hatte, dass Hexen in sein Grab einsteigen. Und er ist besessen von dem Gott Kuku. Kuku ist ein Kriegergott. Und meistens, wenn die Männer in einem Kuku-Trance sind, nehmen sie zwei Messer und schneiden sich tiefe Wunden in den Körper, zu zeigen, dass sie stärker sind als das Böse. Und der hat sich nicht geschnitten, der hat sich das Messer wirklich quer durch den Schädel gerammt, mitten durch das Gehirn durch.
Also er hat sich im Grunde genommen selbst getötet, während...
Ja, er war nicht tot. Nicht? Die haben ihn auf die Schultern gehievt, eine Stunde das Grab getragen von dem Priester. Ich war überzeugt, dass er tot ist. Nach dieser Stunde haben sie ihn hingelegt, das Messer rausgezogen, pflanzen sie auf die Wunden. Es dauerte ungefähr eine Stunde, da kam der Mann zu sich, er war klar. Ich konnte ein Interview mit ihm machen und ein Bier trinken.
Hm. Wow. Wow. Ja,
ich hatte meine Probleme damit. Ich habe das auch gefilmt und wo ich wieder in Deutschland war, hatte ich das auch sehr vielen Neurologen hier gezeigt. Und die sagen, das darf eigentlich sein. Der ist tot. Ja, er ist nicht tot.
Praktizieren Sie selbst? Ich meine, Sie haben ja jetzt nun so viel gesehen.
Habe ich was?
Praktizieren Sie selbst?
Nein. Ich bin Ethnologe, ich erforsche es. Ich dokumentiere alles, was ich kann. Und was ich selbst erlebe, das glaube ich natürlich. Mhm. Und ich habe diesen Mann aufgesucht, 6 Jahre nachdem das passierte. Ne? Und ich dachte, er wird tot sein. Ne? Es war ein Bauer. Mhm. Ich habe ihn auf dem Feld getroffen. Es geht ihm gut. Man merkt keine Probleme bei ihm, keine Sprachfehler, nichts. Er hat nur zwei furchtbar hässliche Narben an dem Kopf.
Hat er denn Erinnerungen daran? Was in dieser? Gar nichts.
Man dürfte es ihnen auch nie erzählen. Er dürfte auch nie die Bilder sehen oder den Film. Da sagt man, wenn er das sehen würde, würde er auf der Stelle tot umfallen. Nee, erklären kann man es nicht, nicht. Und wenn Sie in diesem Bereich arbeiten, man muss selbst zu dem Punkt kommen, dass man einfach Sachen akzeptiert. Mhm. Sonst wären Sie wahnsinnig. Ne? Ich kann Ihnen auch eine andere Geschichte erzählen, wenn Sie es hören möchten. Ja. Auch spektakulär. Ja. Ein junges Mädchen, 19 Jahre alt, in der Großstadt in Côte d'Or, kam aus einer recht wohlhabenden Familie und sie wollte sterben. Immer wieder hat sie es gesagt. Und die Mutter brachte sie zu einem mächtigen Voodoo-Priester auf dem Land, am Dorf. Und er hat eine Orakellesung für sie gemacht und da kam wirklich das Zeichen Sterbenswunsch. Ihr Freund hatte sie verlassen, das Mädchen hat aufgegeben, sie wollte sterben. Der Priester hat ein Grab für sie ausheben lassen, 1 Meter tief. Das Mädchen wurde in Trance getrommelt, der Trance immer herbeigeführt durch Trommelschläge. Eine bestimmte Anzahl pro Minute führt zu einer Hyperventilation. Sie war sehr schnell in Trance. Man hat sie eingewickelt in Pflanzen, hat sie auf ein weiches Laken gelegt, das Laken zugemacht, zugenäht und hat sie in das Grab gelegt. Das Grab haben sie zugeschaufelt. Und der alte Priester setzt sich in einen Liegestuhl und schläft ein. Es war furchtbar. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nur gehen oder bleiben und das dokumentieren. Ich bin Gott sei Dank geblieben. Nach 2 Stunden wacht er auf und gibt ein Zeichen, dass das Grab öffnen soll. Sie öffnen es, nehmen das Mädchen raus. Sie hing ganz schlaff da. Ich war überzeugt, sie ist tot. Legen sie auf den Boden, schneiden das Laken auf, die Pflanzen auf. Sie richtet sich langsam hoch, stiert immer noch nach vorne im Trance und sagt in einer leisen Stimme, ich habe den Tod gesehen, aber ich will nicht sterben. Sie war geheilt. Wenn man so will, ein ganz hartes Stück Psychotherapie. Ne?
Vor allem jetzt auch für Leute, wenn ich bin auch mal sehr vorsichtig bei diesem Thema, ne? Sterbehilfe und so. Ich denke mal, wenn jemand wirklich sterben will, dann mag das so sein, aber ich finde halt auch, erstens ist das ein Thema, wo ich denke, wenn ein 18-Jähriger zum Psychiater kommt und sagt, meine Freundin, mein Freund hat mich verlassen und ich will jetzt sterben, will der das in 2-3 Jahren immer noch?
Nee, also wahrscheinlich nicht. Ich meine, hier, was der Priester gemacht hat, hat sie ganz hart davor geführt, nicht? Aber genau. Dass sie das überleben konnte, muss man vorstellen, unter 1 Meter Erde 2 Stunden.
Und dann auch noch eingewickelt in diesem Ding. Also in diesem,
das dürfte nicht sein. Naja, das sind Sachen, die Sie immer wieder erleben können in Voodoo-Zeremonien. Das ist Teil des Heilen. Das ist hier Heilen und das andere Schützen. Gegen die Hexen. Also der Hexenglauben ist ja sehr groß. Und Hexen sind immer böse in Afrika. Es gibt keine guten Hexen.
Okay.
Ja, können wir mal weitergehen?
Gerne.
Sie fragten nach den Frauen. Jetzt hier in die nächsten. Raum ist ein Frauenkult. Vorsichtig, hier ist eine Schwelle. Mhm. Wissen Sie, wenn es eine Schwelle gibt, jemand in ein Tempel reingeht?
Warum?
Gibt es immer in Afrika, gibt es auch in Asien, weil die bösen Geister auf dem Boden krabbeln. Viele meinen, das hält die Ziegen und die Hühner raus, aber die können natürlich drüber hopfen. Ja, hier in diesem Raum sind wir bei Mami Wata, der große Altar für Mami Wata. Mami Wata ist Pidgin Englisch für Mutter des Wassers. Und man sagt, sie ist aller Wahrscheinlichkeit nach Afrika gekommen mit den Portugiesen im 15. Jahrhundert, weil man hatte an den Galionsfiguren, an den Schiffen, hatte man sehr oft eine Nixe. Die Nixe war weiß. Also sagt man, sie kommt aus Europa. Mami Wata, ein Frauenkult. Ein Kult, wo Frauen alles dürfen. Männer müssen hier sehr vorsichtig sein. Wenn Männer zu viel haben wollen von Mami Wata, dann kassiert sie Mami Wata ein. Dann wird man Sklave von Mami Wata. Mami Wata ist da für alle materiellen Wünsche. Ist da für Beziehungsgeschichten. Ist da für Frauen, die schwanger werden möchten. Hier unten ist eine große Schale mit vielen, vielen Opfern drin. Ich lasse Leute hier auch diesen Altar benutzen. Können hier ein Opfer reinlegen. Man muss, Mami Wata gibt man Sachen, was man meint, was eine Frau mag. Fanta, weil die Farbe so schön ist. Man würde ihr nie eine Cola geben. Schmuck, Süßigkeiten, Kosmetika, all diese Dinge. Und ich habe einen Student aus Benin, der hier in Essen ein Stipendium hat, er hat kein Taschengeld. Und er kommt jeden Samstagmorgen hierher und zieht seine Lottozahlen. Und sein Schein hängt hier unter dieser Figur, hier unten unter den Armen. Den holt er sich jetzt nächsten Samstag ab Und er gewinnt auch fast jede Woche eine kleine Summe Geld.
Cool.
Und ich frage ihn immer, warum er nicht um mehr bittet. Ich sagte, nein, nein, er hat eine Freundin. Und er möchte sie auf keinen Fall verlieren. Wenn Männer gierig werden, dann ist er schnell aus mit der Liebe. Ja, nicht Mami Water, wie gesagt, hier in der Mitte mit dem Spiegel. Um sie herum sind 41 Figuren. 41 ist die heilige Zahl in Voodoo. Keiner weiß warum. Nicht, aber das sind 41 Figuren, die heißen Tohossu. Und Tohossu sind Wassergeister, die entstanden sind in der Frühzeit, wo man Kinder ertränkt hatte, die Geburtsfehler hatten. Und sie hat eine richtige Armee von Tohossus. Ne? Und die sind ziemlich wilder Geister. Und ich muss die auch alle immer beopfern. Ich muss immer beruhigen. Ne? Und das Weiße, was da drüber ist, nicht, das ist Talkumpuder und viel Parfüm. Das macht man täglich.
Schade, ich habe gerade nichts mit, was ich opfern könnte.
Ja, sie können auch eine Münze reinlegen.
Das tue ich auf jeden Fall. Münze habe ich tatsächlich da.
Du hast mir deine ganzen Münzen gegeben für den Punk.
Oh, ich habe noch welche. So. Aber leider nicht mehr so große, nur so 5-Cent-Stücke.
Ja, also... Mami Warte, ein ganz, ganz wichtiger Kult heute.
Dann machen wir das doch jetzt, damit der Sinclair-Podcast weiter so schön gedeiht und vielleicht auch meine Love Energy ein bisschen besser wird.
Das legt man einfach rein, oder?
Das ist das Glas.
Genau.
Ich habe ihn jetzt erst wieder aufbauen können. Er war jetzt erstmal 3 Jahre außer Haus. Wir hatten eine Ausstellung in Hildesheim. Mhm. Und da waren auch viele Abenteuer mit Mami Warte. Und dieser Altar, der hat auch eine ganz interessante Geschichte, der wurde für mich gemacht.
Ehrlich?
Ja. Und nach vielen Jahren in Benin hatte ich den Priester Sosse Gedenge gefragt, der war so der Hauptpriester, ob er sowas für mich machen könnte. Hat er lange überlegt, er sagte ja, aber wir müssen das Holz nehmen von einem Iroko-Baum. Und der Iroko ist ein Gott in Voodoo, nicht? Und ich war einverstanden. Nicht? Wir mussten dann eine Zeremonie machen an einem Baum, 3 Tage und 3 Nächte, ehe wir die ersten Äste schlagen durften. Und wo wir die ersten Äste haben, da sind 3 schwarze Figuren hier hinten. Hier hinten stehen, das waren die Kundschafter. Die sollte ich hier aufstellen, alle 3 Monate fotografieren, wieder nach Benin fliegen, den Priester die Bilder zeigen, weil die sollten berichten, ob die anderen reisen dürfen. Und es dauerte 9 Monate, bis ich eine positive Antwort bekomme. Da durfte dann Mami Water geschnitzt werden, hier mit den Spiegeln. Und wo sie fertig waren, musste ich auch wieder so eine Riesenzeremonie machen. Und jetzt sollten die Tohossu geschnitzt werden. Aber die musste er träumen. Und wenn er was im Traum gesehen hat, dann hat er seinen Schnitzern gesagt, was er gesehen hatte. Und das dauerte 6 Jahre, bis die 41 Figuren fertig waren. Und dann war meine Abmachung mit ihm, dass er das dann hier installiert. Und er sagte, ja, das kann er machen. Aber dann hat er mir gesagt, ja, er müsste aber 15 Frauen bringen, Adepten, 3 Trommler und nochmal 2 Helfer. Da bin ich natürlich fast umgefallen. Die musste ich alle reinfliegen. Und die erste Nacht hier in einem Hotel in Essen, die kamen aus einem Dorf und haben noch nie fließendes Wasser erlebt. Und haben dann die ganze Nacht mit der Klospülung, Duschen und alle Wasserhähne haben sie gespielt. Am nächsten Morgen, wo ich sie abholen wollte, waren in jedem Zimmer waren so kleine Überschwemmungen. Ne? Ja, und dann waren wir 6 Wochen unterwegs. Ne? Wir haben da die Hauptflüsse in Deutschland besucht, ne? Weil Mami Marte ja die Wasserwege kennenlernen musste. Aber Sie können sich vorstellen, was mich das gekostet hat. Ich habe mein Haus verkauft für diesen Altar, aber das nie bereut. Ne?
Wow, aber Sie müssen dann wirklich echt, also das würde ich sagen, ist Einsatz. Also ich finde, das ist, und Sie müssen sich unfassbar viel Respekt da in den Kulten verdienen.
Ja, das habe ich. Ich komme an alles dran. Ne? Ja, das war meine Leidenschaft, nicht? Und so weiß ich, was ich auch gemacht habe im Leben. Ne?
Gibt es hier in Deutschland Ableger? Gibt es also Menschen, die...
Nein, es gibt Scharlatane, die man im Internet sehen kann und Facebook, die ihre Dienste anbieten, aber das sind keine echten Voodoo-Priester.
Das meine ich ja.
Ein echter Voodoo-Priester würde nie heute über Facebook seine Dienste anbieten. Das macht man einfach nicht.
Wie kommen denn die Leute an die Voodoo-Priester, wenn sie denn Hilfe brauchen?
Ja, in Benin, nicht, kennt jeder die, oder man fragt rum, nicht, also jeder Dorf hat was, nicht, also, das ist ja auch nicht, also wenn Sie jetzt in Benin in Großstadt sind, wie Cotonou, und die Leute auf der Straße fragen, sag mal, welche Religion hast du? Die meisten werden sagen katholisch, nicht, aber Es ist immer Voodoo. Es ist alles 50-50. Wenn Sie mal krank werden oder Sie ein Problem haben, gehen Sie immer wieder in das Dorf zu dem Voodoo-Priester, der Sie heilt. Hier bei Mami Wata sehen Sie auch die ersten Zeichen von Synkretismus. Also hier sehen Sie zum Beispiel hier unten eine Marienfigur mit einer Schlange um den Hals. Und Maria ist für Sie Mami Wata. So hat man die ersten katholischen Heiligen hat man hier aufgenommen, nicht, in dem Mami Wata-Kult. Aber da sieht man auch indische Götter. Nicht, hier ein Bild hier. Oder hier ist Ganesha. Nicht, also der Voodoo kann alles mit aufnehmen. Ja, gehen wir mal zu dem nächsten Altar. Da sind wir hier ein Zwillingsaltar. Und wir sehen hier auf diesem Altar sehr viele kleine Puppen, Holzpuppen. Nicht? Und die Zwillinge im Voodoo-Gebiet sind heilig. Und in der Frühzeit mussten die Mütter den schwächeren Zwilling ertränken, weil sie nicht genug Milch hatten für zwei Kinder. Das war natürlich furchtbar für jede Mutter, ihr eigenes Kind zu ertränken. Aber es musste gemacht werden, sonst wären beide gestorben. Und man geht sehr liebevoll mit diesen Puppen um. Sie sehen hier die Bilder, nicht? Die Mütter, die ihre Zwillinge tragen. Und man trägt es dann ein ganzes Leben lang, diese Zwillinge. Und die werden dann in Familien auch weiter vererbt. Und eine Mutter würde die nie, nie, nie weggeben. Und viele Besucher fragen mich, wenn das so ist, warum habe ich denn diese vielen Zwillinge hier auf dem Altar stehen? Ja, das ist, weil die Evangeliker, also die einen riesen Schaden anrichten in Afrika. Und einer insbesondere war der Reinhard Bonke, ein Deutscher, der große Versammlungen abhielt, gerade in den Voodoo-Gebiet. Und an seinen Versammlungen hatte er immer ein großes Fass mit Feuer. Und wenn er richtig in Gang kam, dann hat er die Frauen aufgefordert, dass sie ihre Teufelzeug in dieses Feuer werfen. Damit meinte er diese Puppen. Und die Frauen in einem Rausch haben das auch gemacht. Und das waren alles Puppen, die nicht in Fass landeten.
Werbung! Ihr habt schon alle John Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
Umdrehen, habe ich gesagt.
Blitzschnell hatte Zamora zugeschlagen.
Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole!
Ja, Bastarde!
Was machen wir jetzt mit ihr?
Da ist noch ein weiterer Kerker. Los, rein mit der Alten! So, die werden wir los.
Ich verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen. Vorher werdet ihr tausend schreckliche Tode sterben.
Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
Aber daneben. Ne? Und wenn die Versammlung vorbei sind, dann heben die Leute die auf. Und die mich kennen, die geben sie mir und sagen, du kannst sie besser aufheben. Man kann sie nicht mehr zuordnen zu einer Frau. Also Sie können sich jetzt vorstellen, was mit den Frauen geschieht, wenn die wieder in ihre Dörfer zurückkommen.
Kann ich grad sagen,
ohne ihr Zwilling. Nee, also die werden verjagt. Nicht? Manche werden auch umgebracht, manche bringen sich selbst um. Nicht? Weil man sieht das so, als ob sie ihr eigenes Kind umgebracht hätten. Nicht?
Aber wie kommen die dazu, das zu tun? Das ist die Frage. Also wie?
Sie sind in einem Rausch, nicht? Also wenn sie mal diese Pfingstkirchen erlebt hatte und so einen Prediger, nicht, der sie richtig auffeuert, nicht, und Versprechung macht, nicht, und sie glauben es, nicht, also in der Zeit, wo sie an so einer Versammlung teilnehmen, nur wenn sie wieder zu sich kommen, nicht, dann ist es zu spät.
Also fast auch eine Trance. Ähnlich, ja.
Es ist ein, ich habe das so oft erlebt, also das ist eine Tragödie. Wenn ich wieder in Benin bin, die Frauen, die wissen, dass ich die habe, nähen dann immer neue Röcke für sie. Dann muss ich sie wieder hier neu einkleiden. Wenn ich wieder hier bin, dann schicke ich wieder ein Bild und dann sind sie zufrieden. Weil die machen sich natürlich alle große Sorgen um die Zwillinge.
Natürlich.
Ja, man konnte sie natürlich da nicht in den Dreck liegen lassen, neben diesem Feuer. Ne? Ich meine, die katholische Kirche, die hat genug Schaden angerichtet. Ich meine, wo sie heute in Afrika sehr zurückhaltend sind und auch Gutes tun, das will ich nicht abstreiten, aber die Pfingstkirchen, die Evangeliker, nicht? Also das ist reine Gift. Die haben sehr viel Geld, die werden von USA hauptsächlich finanziert und die gehen durch Afrika durch wie ein Bulldozer. Ne?
Das ist mit jeder, alles was extrem ist. Also ich bin ein Fan und ein Freund von jeder Religion, aber alles was in das Radikale geht, das ist immer schwierig.
Das hat auch nichts eigentlich mit Christentum zu tun. Das ist genau das Gegenteil.
Genau, das denke ich bei den Islamisten nämlich auch.
Ja, wenn Sie sich umdrehen, da sind wir hier, sehen Sie auch Kreuze, nicht? Zwei Kreuze. Und das obere Kreuz, nicht? Also Sie sehen, das ist ein leidender Christus aus einer katholischen Kirche. Und an diesen Christus hat man sehr viele Voodoo-Geister dran gebunden. Nicht? Das ist wieder ein Boccio, ein Kreuz Boccio. Das sind Zwillingstöpfe, dann ist Sakpata dran, nicht? Shango, alle möglichen Götter. Und was interessant ist, oben ist auch wieder ein Mobiltelefon. Und hier unten ist ein Anschluss für einen USB-Stick. Und da sagt man, das ist natürlich wieder eine schnellere Verbindung zu den Göttern. Und die sind aufgetaucht vor ca. 15 Jahren, die ersten in Togo. Das ist wieder eine Gegenbewegung gegen die Pfingstkirchen. Weil die haben sehr viele Voodoo-Anhänger, sind abgewandert zu den Pfingstkirchen und so versucht man sie natürlich jetzt wieder zurückzukriegen, ne, mit christlichen Symbolen. Aber hier so das wichtigste Teil von Voodoo-Glauben ist das Orakel, das Ifa-Orakel. Und da sehen Sie hier ein Orakelbrett, jeder Orakelpriester hat sowas und in Mitte des Brettes tut er Sand rein, da kann er dann die Zeichen malen. Und arbeitet immer mit zwei Ketten. Jede Kette hat 8 Palmnusskerne. Und die wirft und da hat man die Möglichkeit, eins von 256 Zeichen zu kriegen. Und das ist ein Schicksalszeichen. Nicht jeder von uns hat ein anderes Schicksal. Und mit diesen Schicksalszeichen kann dann nochmal 4000 Ableitungen. Also das sind die Intellektuellen unter den Voodoo-Priestern. Und das ist das komplexeste Voodoo-Orakelsystem, was es überhaupt gibt. Viel komplexer als die asiatischen.
Aber ich glaube, deswegen ist es auch so, also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ich glaube, ich verstehe auch immer mehr, warum die Literatur wahrscheinlich sich solcher, gerade des Voodoo, annimmt und das so inspiriert. Ne? Weil ich glaube, das ist ja, also das Christentum ist ja relativ, ich sag mal, linear, ne? Also das kennt man auch, ne? Das sind irgendwelche Menschen, haben irgendwie Gutes getan und dann betet man aber hier ist ja tatsächlich auch viel mit Mystik und so und ich glaube, das ist vielleicht der Grund auch, kann das sein?
Ja, nicht? Und ich meine, in Voodoo sagt man, alles ist gut und böse, nicht? Das gibt nicht nur Gutes, nicht? Und dass man linear arbeitet, nicht? Man hat immer auch den Bösen. Nicht? Jeder Gott ist gut und böse, genau wie jeder Mensch gut und böse ist.
Nicht? Und die Götter sind natürlich wahrscheinlich auch ja, näher, ne? Weil sie eben gut und böse sind, menschlicher, sage ich mal.
Ja, man kann sie anfassen, ja.
Wäre das für dich auch eine Inspiration, Oliver?
Diese Nähe zu den Göttern?
Ja.
Ja, durchaus. Wir hatten ja in Romanen auch schon Götter quasi als handelnde Figuren. Also das kann ich mir schon vorstellen, ja.
Finde ich spannend. Ich finde das total cool.
Ja, also, gehen wir mal weiter. Jetzt sind wir hier bei den Ahnen. Und die heißen Asen. Also dieses Kostüm hier. Und die Asen, das sind die Geister. Ja, kannst du anfassen.
Das ist wie, wow, das ist wie so ein, das ist überall voll mit Pailletten.
Viele, viele Farben.
Ganz viele, ne? Weil ich dachte nämlich, das sind, das grenzt sich hier so ab. Diese Stofftrottel haben eine andere Farbe als diese Pailletten. Und dann ist an dem Kostüm unten dran, ist das ein Köcher oder was ist das?
Ja, nee, da ist ein kleiner Beutel gefüllt, eine Tasche gefüllt mit Sachen. Das sind kleine Stöcke und hier noch Ziegenfell. Mhm. Und das ist der, man nennt ihn den Imam. Mhm. Und Die Asen sind die Geister der Ahnen, nicht? Das sind junge Männer, die tragen, nicht? Und die sind in Trance, wenn sie rauskommen, nicht? Und sie kommen raus in ein Dorf, nicht, wenn es Probleme gibt in dem Dorf, die nur die Ahnen lösen können, nicht? Und sie gehen dann zu jedem Mensch und sagen ihnen, was er vielleicht falsch gemacht hat, wie er das Leben verbessern kann. Und wenn jemand mal beschuldigt wird von einem größeren Verbrechen, wird er gebracht zu den Juju-Mann. Das sind diese zwei Fotos. Und derjenige muss sich knien vor den Juju-Mann. Und der Juju-Mann hat hier einen kleinen Stab. Dieser Stab, der ist umwickelt mit Pflanzen, da ist ein Schlüssel dran. Und derjenige kniet vor ihnen, nicht? Und wenn sich das bewegt, dann ist er schuldig. Und dann hat er wieder einen Stab, nicht, den er auf die linke Schulter legt von dieser Person. Und das ist eine Todesstrafe.
Nicht? Oh Gott.
Aber sie werden nicht umgebracht, sie sterben von alleine, weil sie wissen, dass sie sterben müssen. Der Nocebo-Effekt. Und das tritt dann auch ziemlich schnell ein.
Aber da muss man doch unfassbar, ich sag mal, gläubig sein.
Muss man auch, ja.
Und wenn man das jetzt nicht wäre, dann würde nichts passieren, oder?
Nee. Den Nocebo-Effekt, das kennt man ja auch hier. Ich sag mal, wenn ein Arzt einen sagt, du bist sterbenskrank, du hast nicht mehr lange zu leben, ne? Und da wird man mit aller Wahrscheinlichkeit auch nicht lange leben, weil man den Arzt glaubt. Die meisten Menschen den Arzt glauben.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich wäre, glaube ich, sowieso immer ein bisschen skeptisch, aber das hat was mit meinem Beruf wahrscheinlich zu tun. Keine Ahnung.
Ja, viele Leute, nicht? Also sind die Ärzte ja auch die Götter im Weiß. Nicht? Da glaubt man alles. Nicht? Und, hier ist in Wudegebiet, glaubt man einfach den Priestern. Mhm. Muss man aber gläubig sein. Nicht? Es gibt viele Menschen, die es nicht sind. Da würde auch nichts passieren. Ja, jetzt in diesen Raum, wo wir jetzt reinkommen, hier sind wir jetzt in der Diaspora. Mhm. Und oben ringsherum ist alles Sklaverei. Nicht? Mit den Sklaven ist natürlich der Voodoo und die verschiedenen Ableger sind so in die Diaspora gekommen. Nicht? Und wenn man oben hier guckt, alles Sklaverei. Hier ist ein Modell von einem Sklavenschiff und hier eine lange Sklavenkette. Nein. Und in all den Ländern in der Diaspora, wollen wir sagen Haiti, Kuba, Brasilien, die Hauptländer, gab es immer einen guten Teil und einen bösen Teil. Und der gute Teil ist meistens, kam das von den Voodoo in Afrika. Nein. Wenn wir hier anfangen mit Haiti, übrigens, das ist ein Modell von einem Boot, wo die Voodoo-Götter drin sind und das hat die Sklavenschiffe begleitet. Dass der Voodoo mit den Sklaven in die Diaspora kam. Hier ein haitianischer Voodoo-Altar. Das Gute ist Rada, das Böse ist Petro. Das, wie gesagt, das Gute ist meistens Dahomey, nicht? Also Benin. Und das Böse ist meistens Kongo, Petro. Und hier, das ist Petro, die beiden. Hier ist Rada. Und Haiti, eine Kolonie, französische Kolonie, die immer sehr gelitten hatte. Aber die erste Kolonie, die sich befreit hatte, in 1804, und das war die erste Kolonie, wo die Sklaven auf einmal alle frei waren. Aber da kamen natürlich Riesenprobleme. Und es gibt eine Geheimgesellschaft, die in dieser Zeit gegründet wurde, die heißt Bisango. Und Bisango, wollen wir sagen, erstmal die Maroons, die entlaufenden Sklaven, die sich in den Bergen und in den Wäldern versteckt hatten, lebten mit den Taino-Indianern zusammen. Nicht? Und von denen haben sie sehr viel gelernt. Und die Bisango-Gesellschaft, Bisango hat man genannt nach einer Region in Guinea. Nicht? Und die Geheimgesellschaft war so strukturiert wie alle afrikanischen Geheimgesellschaften, die immer mit Justiz zu tun haben. Weil man der offizielle Justiz nicht trauen kann, hat man diese Geheimgesellschaft. Und die waren zuständig für die Zombifikation. Also Zombies gibt's. Ich habe immer in allen meinen Vorträgen habe ich gesagt, das ist Unsinn, das gibt's nicht. Aber ich habe das Bessere gelernt 2010 nach dem großen Erdbeben auf Haiti. Tausende von Menschen tot. Und nachdem sich das etwas beruhigt hatte, liefen sehr viele verwirrte Menschen durch die Straßen von Port-au-Prince. Viele hat man eingesammelt und in die Psychiatrie eingewiesen. Und zu der Zeit war ein französischer Arzt da, der als erster Blutproben genommen hat von all den Neueingewiesenen. Und bei 20 Personen hatte man Spuren von dem Kugelfischgift gefunden. Also ein Indiz, dass es Zombies wirklich gibt. Weil das Zombiegift wurde gemacht von den Galle und Leber von Kugelfisch, Teile von einer Kröte, eine Spinne, da waren Glas klein gemahlen und verschiedene Pflanzen. Man kennt immer noch nicht die Pflanzen, die drin sind. Das ist natürlich die Pharmaindustrie ist ganz heiß drauf, nicht, weil man sagt, nicht, das könnte interessant sein in der Anästhesie, nicht, was einen Scheintod verursacht. Ne? Und in Haiti hat keiner Angst vor Zombies, aber jeder hat Angst, zombifiziert zu werden. Und ich kann nicht einfach zu einem Priester oder Mambo gehen, nicht, und sagen, ich möchte jemanden zombifizieren. Das geht nicht. Ne? Man muss, die Besango-Gesellschaft muss sich entscheiden, es gibt ein Gericht, ob man zombifiziert wird, das ist die schlimmste Strafe, die man kriegen kann.
Ja, weil man Schöner eigentlich nicht mehr selber ist. Ne?
Also man ist ein Sklave. Nicht? Und ein Land, wo fast alle Menschen Sklaven waren, wieder versklavt zu werden, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und die Besango-Gesellschaft richtet, nicht? Und sagt, ob es gerecht ist, jemand zu zombifizieren.
Und wessen Sklave ist man dann, wenn man zombifiziert ist?
Erzähle ich auch gleich.
Sorry, ich war wieder zu früh.
Ja, nicht? Also die Bisango-Gesellschaft hat eine sehr, sehr strenge Hierarchie mit einem Imperator ganz oben, ein König und eine Königin, ein Präsident, ein General und so weiter nach unten. Und die Königin, die Queen, sie ist zuständig für die Zombifikation. So sieht eine Queen aus. Und wenn sie jetzt jemand zombifiziert hat, dann geht sie mit zwei Assistenten zum Friedhof. Und die zwei Assistenten tragen diesen Bisango-Sarg. Da ist kein Mensch drin, aber das ist ein symbolischer Sarg. Und sie müssen zu Baron Samedi gehen. Mit Baron Samedi bringen sie eine Flasche rum. Und er öffnet dann den Friedhof. Die zwei Assistenten tragen den Sarg rein. Ich öffne ihn mal. Jetzt keine Angst, da springt kein Zombie raus.
Noch was?
Also das kannst du leider nicht anfassen.
Nein, ich gucke nur.
Das ist, ich mache mal auf. Das ist ein strenges Geheimnis. Da sehen Sie hier den Zombie-Sarg. Hier sind zwei Puppenköpfe drin. Der dunkle. Hiermit extrahiere ich die Seele von dem Zombie. Und die wird dann in eine Barkerflasche gefüllt. So sieht eine Barkerflasche aus. Die andere, damit führe ich den Zombie ab, den Körper. Und wenn das Grab geöffnet wird von dem Zombie, die Queen kniet auf den Grab und singt diese drei Wörter. Alles doles tales, alles doles tales. Immer wieder und immer wieder. Der Zombie erwacht. Man reibt ihn ein mit dieser Flüssigkeit. Und so extrahiere ich seine Seele.
Wenn man es nicht täte, was wäre dann?
Dann würde er alle wahrscheinlich sterben. Dann kann man den Sarg wieder zumachen. Ne? Man kann jemand beerdigen, 48 Stunden in einem geschlossenen Sarg, nicht er erstickt. Ne? Aber dann ist ein totaler Gehirnschaden. Ein Gehirnschaden will man haben, aber den kriegt man schon mit weniger. Nicht? Also meistens holt man sich raus nach 24 Stunden. Da ist ein Gehirnschaden da und hat man eine willenlose Kreatur. Ne? Wie ein Sklave. Man kann alles mit ihm machen, was man will. Einen Sklaven setzt man ein. Heute gibt es noch Plantagenarbeiter auf Haiti, das sind Zombies. Oder man kann sie einsetzen auf einer eigenen Farm, wie die Bisango entscheidet. Ich würde sagen, die meisten, die zombifiziert werden, werden sterben. Weil die Dosierung von diesem Gift ist sehr, sehr schwierig. Aber wenn man es jetzt das durchlebt, man ist besser dran, wenn man stirbt, weil den Rest seiner Tage verbringt man dann hier als Sklave. Und die arbeiten von morgens früh bis abends. Nachts werden sie eingesperrt in einer Kammer, kriegen einmal am Tag zu essen, halt wie echte Sklaven. Wie man mit denen umging.
Krass.
Ich mache das wieder zu.
Ja.
Das ist das Geheimnis. Jetzt Wie komme ich an sowas?
Vor allem, woher weißt du sowas? Ich meine, du hast ja vor kurzem noch gesagt, nee, ich glaube sowas, ne, oder ich habe sowas bis vor kurzem gar nicht geglaubt. Und jetzt auf einmal bist du des Besseren belehrt worden. Das muss ja von irgendwoher kommen.
Ja, ich kam hier vor 4 Jahren dran. Ne? Und ein junger Künstler aus Haiti hat mir dieses Bild hier oben rechts geschickt. Na, der untere Teil ist so ein typisches Zombie-Bild, wo ein Bokor gerade 3 Zombies abführt vom Friedhof. Der obere Teil von dem Bild ist, was faszinierend ist. Das ist eine Queen oder eine Mambo, die gerade das Zombie-Gift mischt. Und das hat mich natürlich faszinierend, weil ich kannte das nirgendwo aus der Literatur. Nicht? Und über die Bisango-Gesellschaft gibt es sehr wenig Informationen. Und ich hatte das Bild dann sofort gekauft, hatte Kontakt aufgenommen zu dem jungen Künstler, der mir sehr viel erzählte, sagt das seine Mutter. Und er hat sie immer beobachtet als Kind. Und das hat er aus Erinnerung gemalt. Dann hat er mir sehr viel erzählt von seiner Mutter, was er eigentlich nicht durfte. Und ich habe dann gesagt, ich muss sie unbedingt kennenlernen. Bin nach Haiti geflogen, habe die Frau kennengelernt. Eine unglaubliche Persönlichkeit. Wenn sie angestarrt hat, dann meinte sie, sie brennt ein Loch durch den Kopf. Aber wie alle Mütter liebte sie ihren jüngsten Sohn über alles, nicht? Und er konnte nichts falsch machen. Und sagte mir, ich sollte ihn nach Deutschland nehmen und eine Ausstellung für ihn machen, wo er auch seine Bilder verkaufen kann. Ich sagte, ja, das kann ich machen, aber du musst mir eine Gegenleistung machen. Du musst mir was geben aus dem Bisango-Kult. Jetzt hatte ich keine Ahnung, was. Nicht? Und es war mein Glück, dass ihr Vater ein Imperator war. Und er hatte einen großen Tempel, wo er nicht mehr drin gearbeitet hat. Und ich durfte mit ihr durch diesen Tempel laufen, mir was aussuchen. Ich wusste nicht was, und dann habe ich hier diesen Sarg gesehen und sagte, ja, das hätte ich gerne. Hat sie erst lange gezögert. Am Ende hat sie dann eingewilligt und hat gesagt, ihr Sohn müsste es aber bringen, geschlossen in dieser Kiste. Und erst, wenn wir eine Zeremonie machen hier im Museum, erst dann können wir es Publikum zeigen. Und einen Abend war er verbunden mit ihr über WhatsApp und sie hat ihm jeden Schritt gesagt, was er machen sollte. Ein paar Mal hat sie ihn angeschrien, weil er was falsch gemacht hat. Und dann am Ende hat er es geöffnet und erst dann durfte ich es den Besuchern zeigen. Aber es darf nie fotografiert werden und kannst du nur immer so kurz auflassen. Ja, dann brachte er noch viele andere Sachen mit. Das sieht er hier hinten zum Beispiel. Der Bisango-Soldat. Und der Soldat ist eine, das ist ein menschlicher Schädel und in der Figur sind seine Knochen. Er hält eine Puppe und die Puppe war sein Kind. Die beide sind ermordet worden in der Revolution von Napoleons Truppen. Und er ist aber der Wächter hier über diesen Sarg. Dann brachte er noch andere interessante Sachen, wie zum Beispiel hier ein Nikisi, ein Nagelfetisch. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nein. Kennst du das?
Nee, nie gesehen.
Ursprünglich aus dem Kongo. Und im Kongo ist ein Nagelfetisch, ein Nikisi, ist jeder Nagel ein Vertrag, entweder für gut oder böse. Und das ist geschnitzt von einem kongolesischen Sklave. Die ist perfekt geschnitzt. Nicht? Auch die Augen sind aus Glas und wenn man hier vorbeiläuft, die Augen verfolgen einen immer. Und dann gibt es hier, also hier in der Bisango-Gesellschaft ist jeder Nagel, der reingeschlagen wird, ist jeder neue Mitglied mit einem Schwur, dass er nie was verraten wird aus dieser Geheimgesellschaft. Wenn er es tut, wird eine Todesstrafe drauf. Könnte man sich nur retten, mit dem Bisango-Anwalt. Aber Anwälte sind sehr teuer. Da muss man mindestens 2 Schweine und eine Kuh opfern. Und die Leute sind zu arm, das können sie nicht machen.
Aber war das dann nicht ein echtes Problem, dass diese Familie, also dieser Künstler und seine Mutter so viel verraten haben? Oder war das abgesegnet?
Sie ist ja ganz oben, sie kann das absegnen. Und so war das in Ordnung. Nicht? Aber man kommt einfach an die Information nicht dran. Nicht? Ich war unwahrscheinlich glücklich. Und da hat mir natürlich geholfen, die vielen Jahre, die ich in Afrika geforscht habe. Nicht? Weil das ist immer noch für alle in der Diaspora. Nicht? Wenn man sagt, sich auskennt mit dem afrikanischen Voodoo, das ist ja die Heimat. Ne? Und ihnen da Geschichten erzählen kann, dann öffnen sie sich auch.
Ne? Ich empfinde das als Vertrauensbeweis, wenn jemand...
Ja, das ist auch Vertrauen. Ne? Aber Gott, ich mache das 53 Jahre. Ne? Dann, ja, und das Letzte hier, was ganz gefährlich ist, heißt Simbi Makaya. Ne? Simbi Makaya ist nur für schwarze Magie da. Und das ist ein Schädel von einer sehr alten Frau. Und man sieht bei ihr, sie hat einen Kinnbart. Ein sehr schlechtes Gebiss, überzogen dann mit... rote Textilien, die Hörner und so weiter. Nicht? Und sehr, sehr gefährlich. Man kann nicht lange neben ihr stehen, dann wird man schwindelig. Und das soll angeblich die Großmutter sein von der Priesterin, die mir das gegeben hat.
Oh, krass.
Ja, ich war auch sehr überrascht, dass sie mir ein Familienmitglied gibt. Aber bis jetzt hat sie hier noch nichts Böses getan.
Also du könntest jetzt hier tatsächlich mit deiner Sammlung hier so richtig krasse Rituale machen.
Könnte ich, wenn ich wollte.
Wenn du es wollen würdest, natürlich.
Und wenn ich es könnte. Kennst du St. Patrick aus Irland? Nicht?
Ja, also St. Patrick.
Den Schlangen. Mhm. Ne? Und der ist natürlich der Voodoo-Gott Dan oder Dumbledore. Nicht? Die Python-Gott, was man hier in den nächsten Raum gesehen hat, an der Decke. Riesen-Python. Das ist eines der Hauptgötter in Voodoo. Ne? Steht für das kosmische Gleichgewicht. Und so findet man die immer wieder, auch immer die Maria. Kommt auch immer wieder vor, nicht? Als, entweder als Mami Mata oder Ersli Freda und Ersüli wieder in Brasilien. Nicht?
Ich dachte jetzt auch an Ersüli. Ersüli ist ja auch aus Haiti, ne? Oder? Ersüli, also die Liebesgöttin, Beziehungsgöttin.
Ja, ja. Ersüli Freda und Ersüli Danto. Eine gute Ersüli, nicht? Hier in der Flasche die helle, und die böse Ersüli ist die schwarze.
Und was ist der Unterschied?
Naja, mit der einen kann ich Gutes tun, mit der anderen kann ich Böses tun. Das ist der Unterschied.
Was ist diese Faszination, die ja tatsächlich dem Kult bis heute noch nicht nur, ich meine, in der Popkultur verstehe ich es, ne, weil es ist halt mystisch, es ist spannend und so, aber der hält sich ja. Es ist ja wirklich immer noch so, dass es Menschen gibt, die trotz der Tatsache, dass mittlerweile so die drei Weltreligionen irgendwie Überhand genommen haben, ist es ja noch da.
Ja, ich meine, alles, was so gegen wurde, ist wahnsinnig rassistisch. Es gibt immerhin, gibt es 60 Millionen Anhänger, ne, von afrikanischen Voodoo und hier die Diaspora. Und es ist ein Glauben, es ist eine Religion, nicht? Viel älter als alle die großen Weltreligionen. Auch viel älter als der Hinduismus, als Buddhismus. Da fing alles an mit Animismus. Und Voodoo verändert sich natürlich ständig. Es passt sich immer an die Probleme, die wir heute haben. Das sehen Sie jetzt, wenn da Technologie drin ist, ein Telefon oder sowas. Es ist einfach nur logisch, dass es sich so entwickelt.
Vielen herzlichen Dank. Ich fand das so spannend. Also gerade für mich als jemand, wie gesagt, der halt selber sehr interessiert ist und auch selber mit Spiritualität schon sehr auch aufgewachsen ist. Es ist total spannend. Also bin mega geflasht und auch ganz großer Fan von deiner Arbeit auch. Ich meine, da muss ja auch echt viel hinterstecken an Recherche, an Forschung. Also da würde mich auch interessieren, wie du an diese Forschung rangehst. Ich meine, du bist ja am Ende des Tages Wissenschaftler, ne? Also du gehst jetzt als Ethnologe da dran. Wie funktioniert das? Also wie bringst du deine Wissenschaftlichkeit in Einklang, naja, mit eigentlich einer sehr, ja, es geht ja hier um Glauben, ne?
Ja, so zu arbeiten, ich meine, man muss sehr interessiert sein an den Menschen, nicht? Und man muss immer ehrlich sein mit den Menschen, nicht? Und was ich immer war, also auch wenn ich Versprechungen gemacht habe, die habe ich immer gehalten. Und wenn mir jemand sagte, das geht nicht, dann ging es zu dem Zeitpunkt nicht. Aber später ging es immer. Ich kam immer an alles dran, wo ich dran kommen wollte. Und einfach mit viel Geduld, dann klappt das.
Oliver, was meinst du? Du hast jetzt so still die ganze Zeit daneben gesessen, gestanden, geguckt. Was ist dein Eindruck nach dieser Führung?
Ich habe ergriffen geschwiegen, weil es wirklich sehr interessant ist. Es ist halt sehr vielseitig. Wir haben bestimmt jetzt auch nur an der Oberfläche gekratzt. Du könntest bestimmt noch viel, viel mehr erzählen. Und ich würde auch gerne noch mehr hören. Also,
das ist total spannend.
Man sieht so viel und dann möchte man da fragen, aber dann hört man zu und dann springen die Gedanken wieder weiter. Dann möchte man eigentlich das fragen und dann ist man schon wieder zwei Schritte weiter. Also.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Ich bin mega geflasht. Ich glaube, ich spreche auch für Oliver hier.
Absolut. Aber sowas hätte ich mir mal als Schüler gewünscht, wenn man als Schüler in irgendwelche Museen geführt wird. Aber sowas erlebt man nicht.
Ja, ich bin mega geflasht und ich hoffe, ich komme noch mal wieder. Also ich finde das gerade total spannend. Ich lasse mir was einfallen. Ja, wir sind raus aus dem Museum. Wir sind tatsächlich heile rausgekommen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich da irgendwie total geil gefühlt. Wie hast du es empfunden, Oliver?
Ja, war eine... Ja, ich weiß nicht, wie man die Atmosphäre beschreiben soll. Sie war eine Mischung aus spannend und doch Wohlfühlatmosphäre. Schwer zu beschreiben.
Manchmal ein bisschen gefährlich. Also es war dieser Moment, wo wir neben dieser schwarzmagischen Heck oder Frau da standen, neben dem haitianischen Altar, und ich musste da weg. Ich weiß nicht, wie hast du dich gefühlt?
Also man fühlt sich so ein bisschen beobachtet. Er hat ja auch von dieser Statue erzählt, die einen wirklich beobachtet. Da habe ich dann direkt 2-3 Schritte nach links, um zu gucken. Ja, die Augen verfolgen einen und egal wohin man guckt, man entdeckt immer wieder was Neues. Also man sieht Schädel, man sieht Äxte, ein Dolch, alles bunt gemischt. Das ist schon sehr spannend. Da kann man sich schon beobachtet fühlen, ja.
Ich habe mich, glaube ich, am wohlsten bei Mummy Water gefühlt und bin jetzt gerade auch irgendwie total verliebt in eine Figur, die ich unbedingt kaufen will. der lässt sich da von so richtig echten Voodoo-Priestern echte kleine Voodoo-Figuren machen, die er dann verkauft. Und eigentlich für die Handarbeit, die dahinter steckt, für wenig Geld. Also ich bin gerade ein bisschen geflasht, muss ich sagen. Inspiriert dich das als Autor? Ich meine, jetzt, wo du weißt, es gibt tatsächlich Zombies?
Ja, klar. Als Autor springt da sofort die Gedankenmaschine an. Das sind dann so einzelne Fetzen, die einem durch den Kopf fliegen und die sich dann hoffentlich wie Puzzleteile zu einer Geschichte irgendwann verbinden. Es kann ewig dauern, kann auch sein, dass es gar nicht passiert, aber es bleibt auf jeden Fall eine Menge hängen.
Ich meine, Sinclair hatte ja schon immer so ein bisschen auch was mit Zombies natürlich, Voodooland. Waren das Sachen, die für dich das Sinclair-Universum so ein bisschen komplett gemacht haben? Oder ich meine, es gibt ja auch bei den Fans, ne? Es gibt einige, die sind so Werwolf-Fans, andere sind Vampir-Fans. Wie ist es bei dir mit dem Voodoo?
Ist bei Sinclair ein Teil des großen Ganzen. Also man könnte fast sagen, Sinclair ist fast so vielschichtig wie der Voodoo, den wir gerade kennengelernt haben. Mit den vielen Orten, wo John schon war und die vielen Dämonen, Geister und Spukerscheinungen und was er alles erlebt hat, da sehe ich schon Parallelen ein wenig, ja.
Ich danke dir vielmals und ich danke dir auch, dass du da warst. Ich hoffe, vielleicht lesen wir ja was auch. Ich meine, alleine dieser Typ, dieser Henning, ich fand den ja auch schon eigentlich als Figur geil. So ein weißer Stock. Grauer Wuschelkopf, also ja, Wuschel würde ich, ja, kann man das Wuscheln nennen?
Doch, kann man so nennen, ja.
Und dann am Anfang, ich fand den, der war so, der hat uns, also ich glaube nicht, dass der nur Ethnologe ist. Ich glaube, um so viel Vertrauen zu bekommen, muss man, glaube ich, so ein Grenzgänger sein. Ich glaube, der praktiziert zwar nicht jetzt offen, aber ich glaube, so ein bisschen kann der auch. Wie der uns anfangs ausgecheckt hat, ich weiß es nicht.
Er weiß auf jeden Fall noch mehr, als er uns verraten würde, da bin ich ganz sicher. Auch wieder viele spannende Sachen schon erzählt hat und den Deckel so ein bisschen gelüftet hat, aber wir durften nur den Anfang sehen.
Ich glaube, ich hätte Bock, mit dem eine Doku zu drehen.
Ich komme mit, bin dabei.
Das sind doch schon mal viele spannende Ideen, die wir haben. Vielen Dank, lieber Oliver.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao.
Wow, für mich nach wie vor eines meiner Highlights des Sinclair-Podcasts ever. Ohne Witz, diese Ausstellung war für mich total beeindruckend. Und ihr erinnert euch, wenn ihr zugehört habt, ich habe ja ein paar Münzen in die Opferschale der Mummy Water geschmissen. Als ich an diesem Abend damals nach Hause kam, hatte ich für meine Verhältnisse ziemlich viel Geld auf meinem Konto, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Und ich dachte mir, irgendwer will mir da sagen, dass die kleine Mummy Water Puppe, mit der ich so geliebäugelt hatte, unbedingt zu mir muss. Ich habe sie tatsächlich gekauft und sie liegt jetzt hier auf meinem kleinen Altar neben den David Bowie Gitarren und noch ein paar anderen netten Geschichten und guckt mir gerade zu, während ich euch hier voll quatsche, ob die das wohl gut findet, was ich da so labere. Hoffen wir es.
Ja, und das war's auch schon für heute. Am 10. Februar ist der Fan-Podcast für euch da. Wir hören uns dann wieder am 10. März. Bis dahin, checkt uns ganz klassisch auf johnsinclair.de oder auf Insta oder auf Facebook oder auf TikTok oder natürlich auf YouTube. Bis dahin, ciao, ciao.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.